Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hey, hey, willkommen zur allmonatlichen libertären Rückschau des anarchistischen Radios Berlin. Diesmal gibt's zwei Beiträge zu Vorträgen, die wir in Berlin besucht haben. Einen zu anarchistischen Räumen auf den Philippinen, daneben den zweiten Teil zu Schutzehen. Außerdem gibt's einiges an Nachrichten. Teilweise wieder gekonnt satirisch verpackt, weil PolitikerInnen mal wieder crazy shit in die Welt tragen, den wir eh kaum anders packen können. Und wo im vergangenen Monat vermeintlich Anarchie geherrscht hat, erfahrt ihr dann zum Abschluss. Am 3. Juli räumte die Polizei das selbstverwaltete Kulturzentrum Zack in Basel mit massiver Gewalt. Erst 4 Wochen zuvor besetzt, hatten tausende Menschen diesen Ort mit kreativen Projekten und Solidarität belebt. Täglich trafen sich 50 bis 100 Personen in Vollversammlungen, Kinder spielten, Jugendliche waren kreativ tätig. Das Zack war ein Widerstandszeichen gegen das Investitionsprojekt Klibeck Plus und die Eigentümerin Swiss Life, die AktivistInnen für systematische Verdrängung durch steigende Mieten verantwortlich machen. Sie kritisieren, dass der Staat Privateigentümer über Quartierbedürfnisse stellt und sehen darin systemische Gewalt. Die AktivistInnen bleiben entschlossen. Das Areal ist nicht leer, es besteht großer Bedarf für ein lebendiges Kulturzentrum. Sie werden die Räume zurückfordern, denn das Bedürfnis nach Gemeinschaft und unkommerziellen Alternativen lässt sich nicht räumen. Ein Mitglied der Freien ArbeiterInnenunion Stuttgart ist im April in Stuttgart-Nord von Faschos mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Die FAU Stuttgart betont, dass dieser Angriff kein Einzelfall war und nicht nur gegen diese eine Person gerichtet ist. Gemeint waren alle, die nicht in das Weltbild der Rechtsextremen passen. Rechte Gewalt wird sichtbarer und selbstbewusster, auch in Stuttgart. Das zeigt sich in der zunehmenden Brutalität und Selbstsicherheit, mit der faschistische Strukturen gegen antifaschistische und linke Organisierungen vorgehen. Die FAU stellt sich diesem Treiben entgegen und ruft zur Solidarität auf. Am 18. Juli findet um 17 Uhr eine Demonstration gegen rechten Terror vor dem Museum am Löwentor statt. WaldbesetzerInnen lehnen die geplante Erklärung des Hambacher Forsts zum Naturschutzgebiet ab. Sie sehen darin ein Ablenkungsmanöver. Der Staat täusche vor, erst jetzt den Wald zu schützen, obwohl AktivistInnen ihn seit 2012 erfolgreich vor RWE und der Forstwirtschaft bewahren, ohne staatliche Legitimation. Die BesetzerInnen befürchten, dass die Naturschutzgebietserklärung bis 2035 Vorwand für ihre Räumung ist. Sie kritisieren geplante Infrastrukturprojekte wie das Ökotourismusressort Neuland Hambach als Grünkapitalismus. Zudem argumentieren sie, papierene Gesetze seien wertlos, da der Staat sie selbst erlässt und bei Regierungswechseln ignorieren könnte. Solange Kapitalismus herrsche, bleibe der Hambi bedroht. Fundamental lehnen die WaldverteidigerInnen ab, dass Wälder besessen werden können, weder von Konzernen noch vom Staat. Sie signalisieren klare Entschlossenheit, sie werden nicht weichen. Der Große Rat Bern hat Anfang Juni eine Motion angenommen, die ein Verbot von sogenannten linksextremistischen Gruppierungen wie der Antifa fordert. Dies ist bemerkenswert. Bislang wurden in der Schweiz nur Al-Qaida, Hamas und der Islamische Staat verboten. Wegen ihrer Taten, nicht ihrer politischen Überzeugung. Besonders auffällig ist die breite bürgerliche Koalition dahinter. Neben der SVP unterstützen FDP, EVP, EDU und Teile der Mitte das Verbot. Die Motion bleibt jedoch vage und fasst Demonstrationen, Hausbesetzungen und andere Phänomene unter dem Schlagwort Antifa zusammen. Ein Sammelbecken für alles ihnen Unbequeme. Kritisch ist die Beliebigkeit. Ein so schwammig formuliertes Verbot lässt sich beliebig erweitern. Das zeigt sich in den USA, wo Trump Antifa als inländische Terrororganisation einstufte und die Definition so weit fasste, dass auch Anti-Amerikanismus und Antikapitalismus darunter fallen könnten. Diese Motion erklärt Antifaschismus zum politischen Feindbild. Ein klares Signal, dass der Staat kein Verbündeter im Kampf gegen Faschismus ist. Die Berliner Polizei installiert am Kotti einen KI-gesteuerten Verhaltensscanner, eine intelligente Kamera, die Bewegungsmuster in Echtzeit analysiert und verdächtige Situationen automatisch kennzeichnet. Anders als klassische Videoüberwachung entscheidet das System live, welches Verhalten Aufmerksamkeit braucht. Offiziell zielt dies auf Gewalt- und Notsituationen. Praktisch entstehen erhebliche Risiken. Die Software erkennt keine Absicht, bewertet nur Muster. Tanzen, umarmen oder rennen können je nach Trainingsdaten als verdächtig markiert werden. Besonders problematisch: Wohnungslose Menschen und bereits stärker kontrollierte Gruppen geraten automatisch in den Fokus. Der öffentliche Raum wird zur Testfläche für maschinelle Vorauswahl, ohne Transparenz über den Hersteller, Alarmkriterien oder Löschlogik. Geplant ist die Ausweitung auf Warschauer Brücke, Alexanderplatz und Görlitzer Park. Auch der Kotti wird damit zum Testfall für eine systematische Überwachungsinfrastruktur, die Kontrollmechanismen stumm in den Alltag integriert. In der Nacht zum 4. Juli warfen zwei Faschos Brennsätze gegen das Wohnprojekt Zelle 79 in Cottbus. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes, da Menschen im Haus waren. Ein kleiner Brand entstand, Verletzte gab es nicht. Dies ist kein Einzelfall. 2025 gab es bereits mehrere Anschläge auf das Projekt. Parallel dazu Hakenkreuzmierereien an der Synagoge und Anschläge auf andere Wohnprojekte. Der aktuelle Anschlag erfolgte während der Christopher Street Day Aktionswochen. Das Haus trug ein CSD-Plakat und eine Regenbogenflagge. Die rechte Szene agiert laut AktivistInnen mit wachsendem Bewusstsein und Skrupellosigkeit, weil sie bislang ohne ernsthafte Konsequenzen davonkommt. Zelle 79 antwortet mit Entschlossenheit. Sie bleiben und werden am 11. Juli beim CSD demonstrieren, um zu zeigen, dass sich queeres Leben in Cottbus nicht vertreiben lässt. Die InnenministerInnenkonferenz fordert das Bundesinnenministerium auf, ein Verbot der Plattform Indymedia zu prüfen. Die MinisterInnen einigten sich darauf, dass Beschlagnahmen, Löschaufforderungen und Netzsperren rechtlich bereits möglich sind. Begründet wird dies mit Angriffen auf Infrastrukturen und gewaltsamen Ausschreitungen. Der Indymedia-Ableger links unten wurde bereits 2017 verboten. Die Razzien wurden jedoch für rechtswidrig befunden. Die IMK zeigt sich besorgt, dass linke Bewegungen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit aufgreifen und damit junge Menschen erreichen. Geplant sind eine bundesweite Strategie gegen sogenannte linksextremistische Strukturen, verschärfte Reisesperren und erweiterte Kompetenzen der Bundespolizei. International sollen Sicherheitsbehörden stärker zusammenarbeiten, teilweise über kaum kontrollierbare informelle Kanäle.
Als nächstes hören wir einen Beitrag von einer Person von den sogenannten Philippinen. Das Visum war schwer für die Person zu bekommen und nur mit vereinten Kräften von verschiedenen Menschen wurde der Aufenthalt möglich. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wie du organisiert bist.
At first, I will show you who we are.
Zuerst sage ich euch, wer wir sind und wie unser Raum aussieht. Also ich bin Chris de Berra von Etnico Bandito Infoshop und Community Rescue Resource Center. Wir sind anti-autoritär und autonom. Wir glauben an Autonomie, Anti-Autoritarismus, Faschismus und so weiter zu stellen. Oder gegen die Vorstellung, dass Menschen gezwungen werden sollten, Autoritätspersonen, Ideen oder Institutionen zu gehorchen. Anti-Autoritarismus bedeutet für uns also, dass wir an individuelle Freiheit, Selbstverwaltung und Gleichheit glauben. Zudem glauben wir oft, dass Autorität zu Unterdrückung, Ausbeutung, Herrschaft, Gewalt, Korruption und anderen Formen der Macht führen kann. Diese Machtstruktur sollte in Frage gestellt und abgebaut werden. Das ist unsere Überzeugung. Bei der Dekolonialisierung verwenden wir also diesen Namen, Etnico Bandito. Aber es ist trotzdem ein spanisches Wort. Etnico ist sozusagen das englische Ethnic. In unserer Sprache Tagalog, Katutubo. Für mich bedeutet das, dass dies unsere Identität repräsentiert. Ich möchte mich nicht als Filipino bezeichnen, denn Filipino stammt ebenfalls von einem Begriff aus den Philippinen. Die Philippinen wurden nach König Philipp von Spanien benannt. Deshalb wollen wir uns von dieser kolonialen Terminologie distanzieren. Außerdem sehen wir uns an der Seite der Benachteiligten, Ausgestoßenen, des Lumpenproletariats und der NonkonformistInnen. Für mich bedeutet Bandido, dass wir versuchen, das Wort Bandito zurückzugewinnen, was so viel wie Bandit oder Dieb bedeutet. Aber in diesem Sinne, dass wir gegen das System kämpfen und uns das zurückholen, was uns gehört. Wir haben einen Gästeraum, einen weiteren Raum für Treffen oder Workshops. Wir organisieren verschiedene Veranstaltungen in unserem Raum, zum Beispiel gemeinschaftsorientierte Aktivitäten oder werteorientierte Initiativen, wie Workshops, Filmvorführungen, Performances, Kunstausstellungen, Treffen, gesellige Zusammenkünfte, Buchvorstellungen, Trinkrunden und Spendenaktionen. Das ist Teil der Gemeinschaft. Also versuchen wir, unseren Raum für solche Aktivitäten zu öffnen. Als AnarchistInnen ist gegenseitige Hilfe ein wesentlicher Wert für uns. Und um den Begriff gegenseitige Hilfe zu dekolonisieren, versuchen wir, ihn zu lokalisieren und ins Tagalog zu übersetzen. Kapwa bedeutet für uns, dass es universell ist. Wie bei der gegenseitigen Hilfe geht es nicht nur um einen wechselseitigen Austausch zwischen Menschen. Es ist auch ein wechselseitiger Austausch zwischen Lebewesen. Und laut Kropotkin entwickeln wir uns genauso weiter. Und genau das gilt auch für Kapwa. Kapwa bedeutet, der Baum ist dein Kapwa, der Fisch ist dein Kapwa, die Pflanze ist dein Kapwa. Es ist universell, Tulungan und organisch und An bedeutet helfen oder unterstützen.
And Tulungan means helping or supporting.
Gibt es Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wie geht ihr mit verschiedenen Überzeugungen um?
There's a typhoon or disaster.
Es gibt einen Taifun oder eine Katastrophe. Wir engagieren uns auch in der Hilfsgüterverteilung. Und eine dieser Initiativen ist das Solar Guerrilla Autonomous Response Team, das wir 2013 ins Leben gerufen haben. Als der Taifun Haiyan, der Super-Taifun Haiyan, Hitlayte in der Region Visayas traf, die Menschen hatten dort mehr als 6 Monate lang keinen Strom und der Wiederaufbau zu bewältigen. Und die gesamte Infrastruktur war zusammengebrochen. Da wir über die Ausrüstung, die Solarstromanlagen verfügten, beschlossen wir, dorthin zu fahren. Wir sind nur zu zweit, die diesen Raum betreiben. Aber wir arbeiten mit verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen zusammen, um in unserem Raum unterschiedliche Initiativen zu organisieren. Außerdem ist es unser Ziel, unterdrückische Systeme abzubauen und koloniale Narrative, Glaubenssysteme und Praktiken in Frage zu stellen. Unser Bildungssystem. Doch im Rahmen des kolonialen Prozesses stellen wir diesen Einfluss in Frage. Außerdem wollen wir den Erfahrungen und Erkenntnissen lokalen Gemeinschaften Vorrang einräumen, die wir als organische Intellektuelle, geschickte HandwerkerInnen und Trägerinnen von Weisheit betrachten.
As organic intellectuals, skilled artisan and wisdom bearer. We believe that in
glauben, dass es in einer marginalisierten Gesellschaft, einer städtischen Armengesellschaft, einer Bauerngemeinschaft oder einer Gemeinschaft von Perschafals Menschen gibt, die wissen, wie man gerechter lebt. Und weil sie das am eigenen Leib erleben, wissen sie auch, wie Mensch damit umgeht. Wir arbeiten enger mit diesen Menschen zusammen als mit AkademikerInnen, aber wir engagieren uns auch in anderen Bereichen, die uns wichtig sind. Vor allem aber ist es der Grund, warum wir diesen Raum im ArbeiterInnenviertel haben. Nin aus Japan, meine FreundInnen sowie Magali und Claudius waren schon bei uns. Du kannst sie fragen. Sie sind der lebende Beweis dafür, dass es uns gibt. Also ja, außerdem geht es uns darum, Menschen zu befähigen, ihre Geschichte zurückzugewinnen und zur kollektiven Weisheit beizutragen. Und vor allem darum, gegenseitige Hilfe, Nicht-Hierarchie und freiwillige Zusammenarbeit zu verbreiten und um ein inklusiveres Umfeld für marginalisierte Stimmen zu schaffen. Und ja, um eine kollektive Kultur der gemeinsamen Verantwortung, des Teilens und der Solidarität zu fördern und um unabhängiges Denken zu fördern und Zusammenarbeit zu stärken. Wir konzentrieren uns mehr auf einen beziehungsorientierten Ansatz durch gemeinsame Werte und Interessen. Es ist uns egal, welche Ideologie du vertrittst oder welche politische Philosophie du hast. Solange wir gemeinsame Werte haben, können wir zusammenarbeiten, um etwas zu schaffen.
Was fällt dir hier in Deutschland auf?
Ich habe viele Solarmodule und Windkraftanlagen gesehen. Das ist sehr nachhaltig. Aber die Frage ist, wo der Rohstoff dafür herkommt. Deshalb geht es in meinem Beitrag um genau das. Die neue Welle der Abbauindustrie, die Gewinnung von Mineralien für die sogenannte grüne Technologie oder Wirtschaft und erneuerbare Energien. Nicht nur Deutschland oder andere Länder, die das auch haben, aber ich werde es hier einfach mal erklären. Es ist ein neuer Entwicklungstrend in unserer gesamten Zivilisation. Das findet mittlerweile in vielen Ländern statt. Das Bestreben, auf die Klimakrise zu reagieren, wird umgesetzt und Versuche, Produkte für die sogenannte grüne Technologie und erneuerbare Energien zu entwickeln und herzustellen, werden priorisiert. Irgendwie stellt sich auch die, woher Mensch diese Materialien bekommt und wie Mensch sich die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten vorstellt, wenn Mensch diese Mineralien besitzt. Also ja, das und früher auf den Philippinen war unser Abbau landbasiert, aber jetzt befinden wir uns in einer anderen Art von, ich nenne es, unvorstellbaren Abbauaktivitäten. Mensch nennt es Offshore-Bergbau. Das findet bereits auf dem Meer statt. Mensch sieht es nicht. Das ist nur ein Boot, aber darunter werden Mineralien abgebaut. Das wurde bereits von der UNO vorbereitet und sie haben eine internationale Meeresbehörde gegründet.
Befinden sich bereits auf dem Meer Orte, an denen sie die Mineralien gewinnen?
Not in sea yet.
noch nicht auf See. Deshalb befinden wir uns jetzt in dieser Art von Kampf gegen den Schiffsverkehr. Wir sind bereits gegen den Mineralabbau an Land. Jetzt haben wir wieder zusätzlichen Rohstoffabbau. Also müssen wir die Ersten sein. Und deshalb engagieren wir uns in einer Kampagne gegen den Notoshivit Quarry in Tayabas, Quetzon. Das ist eine Bucht. Der Antrag bezieht sich auf eine Erkundung und sie sagen einfach Steinbruch auf See. Sie behaupten einfach, dass sie nur den Boden brauchen und wir glauben, dass sie nach Mineralien suchen.
Organisiert ihr euch dahingehend?
Plötzlich erhalten wir den Antrag und dann organisieren wir die Fishers Forks Gemeinschaft. Und zum Glück sind unsere GenossInnen schon vor Ort und haben gute Beziehungen zu den BürgermeisterInnen und der lokalen Verwaltung. Und sie wissen es nicht. Sie denken, dass die Erkundungsgenehmigung nur für einen Meeresbodensteinbruch gilt. Und weil wir da sind, erklären wir ihnen, dass es vielleicht nicht nur darum geht, denn es gibt bereits Erkundungen nach Mineralien oder dass die Kommunalverwaltung die Genehmigung zurückzieht oder verweigert. Und wir haben gewonnen. In diesem Gebiet gibt es zwei Ortschaften, für die sie noch nicht einmal eine Genehmigung für die Expedition erteilt haben. In diesem Fall haben wir gewonnen. Aber an anderen Orten rangieren die Philippinen mit 281 getöteten Menschen seit 2012 durchweg auf Platz 1 der schlimmsten Orte in Asien für Land- und UmweltschützerInnen. Und die Zahl steigt seit 2012 weiter. Ein Drittel davon stand im Zusammenhang mit AktivistInnen, die sich gegen Unternehmensaktivitäten im Bergbausektor ausgesprochen haben. Und die meisten dieser Unternehmen kommen aus Deutschland, Belgien, China, Japan, Korea und der Tschechischen Republik. Und das ist ein Teil dieses sogenannten Gebiets. Die Region ist wie ein Lamm, ein Opferlamm für den Rohstoffabbau. Und ja, so sieht die Situation der Zeit aus. Abgesehen von Minenanlagen müssen wir auch gegen den Offshore-Abbau kämpfen. Und das ist schwer, weil Menschen nicht sehen kann. Und es ist auch schwer, dorthin zu gelangen, auf dem Schiff, um zu überprüfen, ob sie dort abbauen. Das ist unsere Strategie. Wenn wir zunächst hören, dass jemand eine Erkundungsgenehmigung für dieses Gewässer beantragt, müssen wir sofort dorthin fahren, um den Leuten zu erklären, dass es sich vielleicht nicht um einen Seetangabbau handelt, sondern um Offshore-Abbau. Vielleicht ist es Offshore-Abbau, das müssen wir untersuchen. Aber in anderen Fällen auf kommunaler Ebene wurde die Genehmigung aufgrund von Bestechung und Korruption erteilt. Das ist jetzt das Schwierige daran. Das passiert nicht nur auf den Philippinen. Es wird auch in Indonesien, in Afrika und an anderen Orten der Welt passieren.
Application, Musik, Killings, Musikpolizei.
We are 2 days here.
2 Tage hier, um einen Workshop zum Wissensaustausch mit den Jugendlichen veranstalten, die hauptsächlich Kinder von Eltern sind, die gegen den Bergbau sind. Diese Person, die schwarze Person und die andere Person ist Polizistin, aber nicht in Uniform. Und auf der anderen Seite sind auch noch andere PolizistInnen, die in Uniform sind. Das ist eine Art Einschüchterung, damit wir nicht dort sind. Wir sind dort in der Hoffnung, die jungen Leute zu ermutigen oder zu beeinflussen, weiter zu kämpfen. Das ist auch ein Grund, aber auf kreative Weise. Und dann, nach diesem Polizeieinsatz, sind wir, glaube ich, eine Woche lang dort. Es ist eine abgelegene Insel. Es ist schwer, dorthin zu gelangen. Es gibt dort keinen Flughafen. Und die Cebuyan-Inseln sind reich an Nickel und Mineralien. Und genau dort soll der Hafen für die Schiffe entstehen, damit sie die Mineralien abbauen können. Aber die Leute haben den Bau gestoppt und den Export der Mineralien verhindert. Deshalb haben sie diese Häuser gebaut, damit sie weiterhin jeden Tag dort bleiben können, um Wache zu halten oder als Barrikade gegen das Abbauunternehmen zu dienen. Vielleicht, weil die Firma nachts vielleicht doch weiterarbeiten wird. Also haben sich die Leute dort postiert. Aber es ist gefährlich, weil Mensch ermordet werden kann. Doch derzeit ist die Insel Cebuyan eine der stärksten Antiminengemeinschaften. Der Abbau wurde gestoppt und die Polizei fertigt das Minenabbauunternehmen. Aber die meisten dieser PolizistInnen wurden abgezogen, weil die Antiminengemeinschaften Anzeige gegen sie erstattet haben. Die hatten nämlich plötzlich, ohne Gewalt anzuwenden, die Barrikade verstärkt, damit die LKW nicht durchkommen können.
Gibt es etwas, wie wir euch in eurem Kampf helfen können?
Eine Person aus unserem Umfeld aus Australien, die ebenfalls Filipino ist, lebt dort auf dieser Insel. Wir haben vorgeschlagen, dass er uns vielleicht helfen kann, auch dorthin zu kommen. Aber vorher hat er versucht, Geld für unsere Logistik zu sammeln, damit wir die Aktion durchführen und versuchen können, die Moral der Leute gegen den Abbau zu stärken. So sieht unsere Beteiligung aus. Das ist die Sache mit dem Abbau. Es gibt auch einen Erfolg für die Anti-Minen-Gemeinden in Pax del Porte in Nueva Vizcaya, wegen der Barrikaden oder der Erkundungen, die dort stattfinden. Und die, die diesen Abbau finanzieren oder an diesen Aktivitäten beteiligt sind, haben ihren Sitz in Großbritannien. Es ist also ein globales Problem, das Abbauproblem auf den Philippinen. Und ja, der Bergbau auf den Philippinen. Da wir keine Verarbeitungsanlagen haben, werden die meisten Mineralien und Rohstoffe exportiert. Und es ist so, dass sie daraus etwas herstellen und uns es dann wieder verkaufen. So läuft das. Und genau diese Art der Rohstoffgewinnung findet auf den Philippinen statt. Und wir profitieren nicht davon. Nur lokale Unternehmen und Oligarchen und politische Dynastien profitieren von diesen Aktivitäten. Es gibt hier einige Aspekte, um weiterzumachen. Danke.
Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Vielen Dank für deinen Besuch und deinen Vortrag.
Zwischendurch mal was Organisatorisches. Wir suchen Menschen, die bei uns im A-Radio Berlin mitmachen wollen. Hast du Ideen und Lust, anarchistisches Radio mitzugestalten? Dann schreib uns doch per E-Mail an aradio-berlin@reisser.net oder auf Mastodon. Wir freuen uns auf dich.
Ich habe gelesen, der Görlitzer Park soll nachts doch offen bleiben.
Ja, das Gericht hat gesagt, Moment mal, man kann nicht einfach die Öffentlichkeit absperren und das dann Sicherheit nennen.
Ach so, ich dachte, der Zaun war gegen die Kriminalität gerichtet.
Nein, gegen Sichtkontakt mit Kriminalität, das ist ein wichtiger Unterschied.
Also, wenn ich die Gardine zuziehe, ist die Wohnungskrise auch gelöst.
Genau, und wenn du den Kühlschrank abschließt, gibt's keinen Hunger mehr.
Das ist ja genial. Warum macht die Politik nicht mehr solche Sachen?
Tut sie doch. Das nennt sich Verwaltung.
Aber die Idee war doch weniger Zugang, weniger Kriminalität.
Ja, nach derselben Logik bekämpft man Regen, indem man die Wetter-App löscht.
Moment, wenn der Park geschlossen wird, wo geht das Problem dann hin?
Woanders hin.
Und dann?
Na, dann hat man dort ein neues Problem.
Und das alte?
Ist nicht mehr sichtbar.
Ah, also Erfolg.
Politisch betrachtet, Volltreffer.
Ich verstehe langsam. Man löst nicht das Problem, man verschiebt den Ort, an dem Leute darüber reden.
Genau. Der Drogenhandel wird behandelt wie ein schlecht geparktes Auto.
Abschleppen?
Ja, Hauptsache nicht mehr vor der eigenen Haustür.
Der Senat spricht aber von Sicherheit.
Sicherheit ist ein tolles Wort. Da passt alles rein. Kameras, Zäune, Tore, Schließzeiten.
Freiheit auch?
Nur zwischen 6 und 22 Uhr.
Und das Gericht hat jetzt vor allem die Zuständigkeit angezweifelt?
Ja, die spannendste Frage lautet offenbar nicht, hilft das eigentlich, sondern wer darf den Zaun verwalten?
Das ist wie bei einem sinkenden Schiff.
Genau, wenn die Seeleute diskutieren, wer offiziell für den Eimer zuständig ist.
Ich finde den Zaun mittlerweile etwas unfair behandelt.
Wieso?
Niemand fragt, ob der Zaun sich nachts sicher fühlt.
Ah, stimmt. Der Park könnte schließlich plötzlich öffentlich werden.
Vielleicht braucht der Zaun einen Schutzzaun.
Und der Schutzzaun einen Schutzschutzzaun.
Bis ganz Berlin eingezäunt ist.
Dann wäre endlich jede Problemzone von Mauern umgeben.
Und wo wären dann die Probleme?
Innerhalb der Mauern.
Also überall?
Ja, aber dafür ordentlich sortiert. Ich habe gehört, die neue Wehrpflicht ist freiwillig.
Ja, so freiwillig wie die Steuererklärung, nur mit Uniform.
Ich verstehe das Konzept noch nicht ganz.
Ganz einfach. Du bist freiwillig. Deshalb wird erstmal erfasst, wo du bist.
Damit man weiß, wie freiwillig ich bin?
Genau. Freiheit braucht schließlich Verwaltung.
Also muss ich erklären, ob ich freiwillig dienen möchte?
Richtig.
Und wenn nicht?
Dann wird vorsorglich die Infrastruktur aufgebaut, um deine Freiwilligkeit später neu zu bewerten.
Das klingt nach Zwang.
Nein, nein. Zwang wäre ein viel zu negatives Wort für modernes Personalmanagement.
Ach so, die Bundeswehr hat also Personalmangel?
Ja.
Und wenn sich zu wenige melden?
Dann wird das Freiwilligenproblem durch verpflichtende Lösungen unterstützt.
Wie beim Görlitzaun.
Exakt.
Wie jetzt?
Beim Park hieß es, Öffentlichkeit schützen durch Ausschluss. Hier heißt es, Freiwilligkeit schützen durch Vorbereitung auch Verpflichtung.
Das ist dieselbe Logik.
Willkommen im Behördenuniversum. Da ist das Gegenteil oft nur die Verwaltungsform desgleichen.
Besonders schön fand ich die Sache mit den Auslandsaufenthalten.
Ja, wer länger weg wollte, brauchte plötzlich eine Genehmigung.
Das klingt ein bisschen altmodisch.
Überhaupt nicht. Früher nannte man das Einschränkung, heute heißt es Resilienz.
Resilienz?
Ja, die Fähigkeit eines Staates, jederzeit zu wissen, wo seine Personalreserve gerade Urlaub macht.
Ich dachte immer, BürgerInnen seien Menschen.
Im Verteidigungsplan sind sie eher Excel-Zellen mit Geburtsdatum.
Und das Ganze dient der Sicherheit?
Natürlich.
Wessen Sicherheit?
Vor allem der Sicherheit, im Ernstfall genügend Menschen zur Verfügung zu haben.
Also werden junge Leute schon mal administrativ auf Vorrat eingesammelt?
Noch nicht eingesammelt, nur katalogisiert.
Wie Bibliotheksbücher?
Genau. Mit dem Unterschied, dass Bibliotheksbücher nach Ablauf der Leihfrist nicht zur Musterung müssen.
Mich beeindruckt die Ehrlichkeit der Konstruktion.
Welche Ehrlichkeit?
Man sagt, keine Sorge, alles freiwillig.
Und baut gleichzeitig die komplette Maschine auf, falls niemand freiwillig mitmachen will.
Das ist wie ein Restaurant mit dem Schild, unser Essen schmeckt so gut, dass wir vorsorglich Handschellen installiert haben.
Oder wie eine Dating-App.
Wie bitte?
Du musst mich nicht lieben. Aber füll bitte schon mal dieses Formular für den Fall aus, dass ich später eine Verpflichtung daraus machen möchte.
Romantisch.
Militärromantisch.
Und falls die Freiwilligkeit weiter sinkt?
Dann gibt es bestimmt bald den nächsten großen Fortschritt.
Oh, welchen?
Die verpflichtende Freiwilligkeit.
Mit Auszeichnung für besonders freiwillig Verpflichtete.
Und eine Medaille mit dem schönen Motto:
Du gehörst dir selbst vorbehaltlich dienstlicher Erfordernisse.
Die EU hat jetzt ein neues Asylsystem.
Schön. Wird Asyl dadurch endlich einfacher?
Nein, kontrollierter.
Ach, also wie beim Girlie.
Genau. Wenn etwas schwierig wird, baut man entweder einen Zaun drumherum oder verlegt es nach draußen.
Diesmal nach Albanien.
Europa entdeckt gerade einen faszinierenden Trick.
Welchen?
Menschenrechte funktionieren am besten, wenn die Menschen möglichst weit weg sind.
Das klingt inhuman.
Im Gegenteil, das ist moderne Humanität.
Wie funktioniert die?
Früher hat man Schutzsuchende aufgenommen.
Und heute?
Heute schützt man vor allem den Schutzraum vor den Schutzsuchenden.
Raffiniert.
Die Grenze ist mittlerweile der eigentliche Flüchtling.
Wieso?
Ständig bedroht, ständig überlastet, ständig auf der Suche nach Schutz.
Und wer hilft der armen Grenze?
Die gesamte europäische Politik.
Das neue Asylsystem spricht viel von Ordnung und Steuerung.
Ja, Menschen erscheinen inzwischen hauptsächlich als Verwaltungsaufgabe mit Puls.
Und Meloni gilt plötzlich als Vorbild.
Das ist die vielleicht größte politische Reise Europas.
Von wo nach wo?
Von das geht viel zu weit zu das könnte ein interessantes Modell für alle sein.
Beeindruckende Geschwindigkeit.
Schneller als jedes Grenzverfahren.
Ich habe gelesen, die Verfahren sollen auch effizienter werden.
Ja, das ist ein wunderschönes Wort.
Warum?
Weil niemand mehr fragt, wofür die Effizienz eigentlich da ist.
Wofür ist sie denn da?
Damit Verantwortung möglichst reibungslos den Kontinent verlassen kann.
Also Solidarität durch Auslagerung.
Genau.
Das verstehe ich nicht.
Stell dir eine Wohngemeinschaft vor.
Ja.
Alle beschließen gemeinsam, den Abwasch nicht zu machen.
Das ist Solidarität?
Europäische Solidarität.
Und das Albanien-Modell?
Das ist wie ein ausgelagertes Spülbecken im Nachbarhaus.
Ah.
Die Teller bleiben schmutzig, aber die Küche wirkt aufgeräumter.
Das erinnert mich an den Görlitzer Park.
Richtig.
To all my hopes and dreams, Where did they all go? What happened to my hopeful thoughts that we could build a better world? These days are filled with fear. These days are filled with fear. Where did all my good dreams go? Our children that our selfishness has dealt their fate. All this fear and war, I can't take it anymore. There's gotta be a better existence than this, I know. Where did all my good dreams go? Truth we're not told, all the facts we are never shown. All this fear and war, I can't take it anymore. There's gotta be a better existence than this, I know. Where did all my good dreams go? This is a sick world. People bickering and fighting over material greed. Lives lived so blindly, rather than meeting each other's needs. This world has become a nightmare. Nature torn down and replaced. No respect for its resources. We just
Das war 1981 mit Where Did All My Good Dreams Go? Schutzehe und Scheinehe. Über Begriffsdefinition und Geschichte gab es in unserer letzten Podcast-Sendung einen Beitrag. Er war eine Zusammenfassung des ersten Teils eines Vortrags von Pierre Klemp, den wir in Berlin mitschneiden durften. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr das jetzt noch nachholen. Im zweiten Vortragsteil ging es um Schutzehen und ihre Supportnetzwerke heute. Dazu hatte Pia noch einen Hinweis an Polizei und Verfassungsschutz.
Niemals nie würde ich natürlich irgendjemanden dazu auffordern wollen, eine Strafhaft zu begehen. Nichts liegt mir ferner.
Nun aber zur Zusammenfassung des restlichen Vortrags.
Wenn wir heute, also wirklich mit tagesaktueller Politik, über Schutzehen sprechen, was meinen wir eigentlich damit? Da sprechen wir ganz klar von Aufenthaltsehen mit einem solidarischen Charakter. Also jetzt geht es nicht mehr darum, dass ich der Vormundschaft meines Vaters entkommen kann, dass ich studieren darf oder nicht. Es geht ganz klar darum, Menschen zu einem Aufenthaltstitel zu verhelfen. Und dabei passiert was? Zwei Menschen heiraten, manchmal ohne sich besonders gut zu kennen. Das alles passiert ohne die ominöse romantische Liebe. Und ganz wichtig, kein Zwang, auch keine Bezahlung oder sonstige Gegenleistung. werden dafür verlangt, durch irgendwas als ein politisches Unternehmen. Und was bringt das? Für Menschen, die schon einen deutschen Pass haben, ist es eine der wenigen Möglichkeiten, ein Privileg tatsächlich zu teilen und anderen Menschen vollumfänglich zugänglich zu machen. Und offensichtlich für Menschen ohne deutschen Pass bedeutet das sehr, sehr viel mehr Sicherheit. Denn was passiert? Wenn ich meine Eheschließung oder meinen Wunsch zur Eheschließung anmelde, dann ist schon diese bevorstehende Heirat, theoretisch muss man sagen, ein Abschiebungshindernis. Das funktioniert leider nicht immer. Also es werden Leute auch zum Teil direkt vom Standesamt noch gekidnappt, um dann abgeschoben zu werden. Aber ganz juristisch ist schon die bevorstehende Heirat, wenn sie dann angemeldet ist, ein Abschiebungshindernis. Wenn das Paar dann verheiratet ist, hat die nichtdeutsche Person einen befristeten Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis. Das ist für unglaublich viele Menschen ein krasser, krasser Schritt nach vorne. Also wie viele Leute sich von Duldung zu Duldung hangeln, die niemals eine Chance haben, hier einen Asylstatus zu bekommen, geschweige denn den richtigen Aufenthaltstitel. Und das ist etwas, was mit der Eheschließung wirksam ist und schon krasser, krasser Geld. Der Familiennachzug, vor allem von minderjährigen Kindern, wird dadurch erleichtert. Und dann kommt man irgendwann zu dem richtig guten Punkt. Nach 3 Jahren kann eine Niederlassungserlaubnis beantragt und dann auch erlangt werden. Und diese Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel. Das heißt, die Person darf dann in Deutschland leben und arbeiten. Es ist nicht mehr abhängig von der Ehe, also nicht mehr abhängig von der deutschpässigen Person. Und zumindest verliert man diese Niederlassungserlaubnis auch nicht allzu leicht. Und dann gibt es noch die Kühe. Man kann deutlich leichter und verkürzt die deutsche Staatsbürgerinnenschaft allein. Wenn ich mir so angucke, wir hingehen hier in Deutschland, ich denke, lieber das als nur die Niederlassungserlaubnis. Solche Gesetze sind auf jeden Fall schneller geändert, als man denkt.
Also, einfach heiraten und easy peasy, oder?
Vergessen wir nicht, wir sind immer noch in Deutschland und wir kommen aus den 90ern, gerade bei dem Thema sehr merklich und damit aus einer Zeit, in der sich die Politik nicht nur von den Rechten beeinflussen und beeindrucken ließ, sondern auch von Rechten gemacht wurde. Und ein ganz wichtiges Gesetz aus den 90ern ist das sogenannte Eheschließungsreformgesetz. Ich weiß, das ist die spritzigste Präsentation, die ihr seit langem gesehen habt. Und in diesem Gesetz steht, Standesbeamtinnen müssen die Mitwirkung an der Eheschließung verweigern, wenn offenkundig ist, dass man diese Ehe wieder aufhebt wird. Es gibt so ein paar Szenarien, wo man denken könnte, ach, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Zum Beispiel, wenn es um Unzurechnungsfähigkeit oder Zwang bei der Eheschließung geht. So ist super, wenn ich stoffbesoffen am Standesamt auftauche und mir gerade noch diverse Trips geballert habe, dass dann jemand sagt, du, Frau Klein, vielleicht kommst du morgen wieder. Oder wenn offenkundig ist, dass heute nicht freiwillig dort sind, dass die Standesbeamtinnen dann in der Pflicht sind, diese Eheschließung nicht durchzuführen. Darum geht es aber leider sehr selten. Worum es sehr viel häufiger geht, ist eine Eheschließung zu verhindern, damit angeblich keine eheliche Lebensgemeinschaft eingegangen werden soll. Und da kommen wir zu dem Punkt von, was heißt das eigentlich? Was ist eine eheliche Lebensgemeinschaft? Was ist eine richtige Ehe? Was ist eine richtige Beziehung? Es ist nirgends definiert. Also der Begriff Scheinehe kommt in keinem deutschen Gesetzestext vor. Ihr wird nicht. Das Einzige, was halt im Gesetz steht, wenn keine eheliche Lebensgemeinschaft eingegangen werden soll, dann kann man die Ehe aufheben. Aber wir wissen nicht, was das ist. Schwierig. Aber das Bundesverwaltungsgericht, also ist das Einzige, wo man wirklich diese Wörter Scheinehe findet. Selbstredend wird deutsche Liebe vor Bundesverwaltungsgericht verhandelt. Und dort steht, wenn die Eheschließung nicht zu diesem Zweck dient, einer in welcher Form auch immer für eine ehrliche Lebensgemeinschaft zu gründen, sondern einen anderen Zweck hat, dann ist es eine Scheinehe. Leute. Auch das ist wieder langweilig, aber leider total wichtig. Weil seit 1998 haben wir wieder das. Der deutsche Staat wertet und darf darüber entscheiden, was ein zulässiger Zweck einer Ehe ist oder nicht und was eine ehrliche Lebensgemeinschaft ist, auch wenn sie nirgends definiert ist. Und damit, wir erinnern uns, wir hatten genau dieses Slide leider heute schon mal. Und auch heute gilt kein formales Konsensprinzip. Die Motive zur Eheschließung sind bewertbar und damit auch die Ehe selbst. Wir haben, das würde ich sagen, mega überraschen, ein Zweiklassenrecht in Deutschland. Für deutsch-deutsche Paare ist diese ominöse, nirgends definierte eheliche Lebensgemeinschaft die automatische Rechtsfolge der Heirat. Also, weißt du, du hast einen deutschen Pass, wenn wir jetzt morgen heiraten gehen mit der Unterschrift, mit dem Stempel, ist das so. Selbst wenn wir das nicht wollen, es ist so. Wir sind dann in einer ehelichen Lebensgemeinschaft. Wenn du jetzt aber aus dem Senegal bist und wir heiraten, dann müssen wir erst beweisen, dass wir vorhaben, diese nirgends definierte, ominöse, eheliche Lebensgemeinschaft eingehen zu wollen, bevor wir heiraten dürfen. Das ist Deutschland. Und das Witzigste dabei ist, was gar nicht witzig ist, ist, dass es Mitarbeitende von Standesämtern und Ausländerbehörden sind, die genau das beurteilen.
Also Menschen, die überhaupt gar kein Mandat dafür haben oder überhaupt gar nicht ausgebildet sind, diese undefinierte Sache auf Grundlage von was auch immer zu entscheiden, tun dies dann auf Basis von so einem vermeintlichen Idealbild einer Ehe. Das heißt plump, heteronormativ, gleiche Klasse, gleiche Hautfarbe.
Und dann landest du in einem juristischen, kafkaesken Apparat, der auch nur schwer zu beschreiben ist, weil er so irre ist. Du kannst zum Standesamt gehen und sagen, ich möchte diese Eheschließung jetzt hier anmelden. Und sehr häufig sagt das Standesamt, ich habe einen geilen Job, hier haben alle den ganzen Tag gute Laune, gibt Schokolade und Sekt und alle sind vernetzt zu mir. Ich stresse dich einmal nicht rum, lass mal her. Also wenn man da recht idealbildlich auftaucht, hat man beim Standesamt oft gute Chancen, dass die sich nicht in den Weg stellen. Kann aber trotzdem auch passieren. Was aber allerspätestens anstrengend wird, ist, wenn man halt mit der Ausländerbehörde zu tun hat. Wir wissen alle, der Beruf der Mitarbeitenden von Ausländerbehörden ist Rassismus. Und das können die leider auch sehr gut. Also ne, da gehe ich dann spätestens hin, wenn ich meinen Aufenthaltstitel verlängern will oder wenn ich diese Arbeitserlaubnis will und so weiter. Ich komme um die Ausländerbehörde nicht drum. Und die prüfen sehr gern. Und das Irre ist, dass die ganze Zeit das Paar in der Bringschuld ist, zu beweisen, dass sie diese ominöse, nirgends definierte, in welcher Form auch immer zu führende ehrliche Lebensgemeinschaft führen. Es ist erst in dem Moment, wo strafrechtliche Ermittlungen eingeschaltet werden, dass die Beweislast dann bei den Bullen liegt. Die können dann aber auch sagen, aus mangelnden Beweisen muss ich das an dieser Stelle lassen. Dann liegt die Beweislast wieder bei dem Paar, zu zeigen, dass sie in einer echten ehelichen Lebensgemeinschaft sitzt. Und das kann dann immer weitergehen und dann können sowohl die Ämter, aber auch das Paar selber das vor das Amtsgericht bringen, wo dann entschieden werden kann, ob das jetzt so ist oder nicht so ist, was aber ein Schweinegeld kostet, ewig lange dauert und ich weiß, wieder großer Überraschungsmoment, auch deutsche Gerichte sind rassistisch. Zusammenfassend lässt sich leider festhalten, dass diese Aufenthaltsehe, also das, was wir heute als Schutzehe bezeichnen, die einzige Form der Scheinehe ist, die kriminalisiert wird in Deutschland.
Wenn ich also nur heirate, weil es mir Steuern spart, wenn ich nur heirate, weil ich einen wirklich merkwürdigen Nachnamen habe und den mal loswerden möchte, wenn ich nur heirate, weil ich eine Wette verloren habe oder so, das ist wirklich alles egal. Ich kann dann zur Polizei gehen und sagen,
ich bin nur verheiratet wegen Steuerklasse.
Und dann sagen die,
jetzt geht bitte weg. Es ist nur, wenn ich diese Scheinehe eingehe, um jemanden Aufenthaltsrecht zu, also nur wenn ich einen guten Grund habe, diese Ehe einzugehen, nur dann wird sie kriminalisiert. Und das trifft natürlich jetzt nicht nur Paare, wo es auch genau darum geht, also die Institution Ehe zu instrumentalisieren, um Aufenthaltsrecht zu beschaffen, sondern das betrifft natürlich auch binationale Paare, die aus klassischen Motiven heiraten möchten. Die erfahren natürlich die gleiche Art von Rassismus, Sexismus und Klassismus. Ja, Rassismus ist relativ offensichtlich. Das ist das ganze Game dabei. Das vermischt sich dann aber auch auf widerwärtige Weise mit Sexismus und Klassismus. Eine junge deutsche Frau, die einen älteren Mann aus Tunesien heiraten möchte, dummes Ding. Der Staat muss dich schützen vor diesem triebhaften tunesischen Mann. Ältere Frau, deutscher Pass, junger tunesischer Typ. Komische, triebhafte, alte. Also es ist alles so, es dreht sich total schnell. Es ist immer falsch, aber was dann als Merkmal aufkommt, woran man denn jetzt erkennt, dass es keine echte Ehe ist, das ändert sich abhängig dann von der geschlechtlichen Zuordnung und auch Klasse. Also es ist ganz klar, sowohl also vor allem im EU-Recht gesagt, also wenn einer der Ehepartner, also vor allem der mit dem deutschen Pass arm ist, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass es sich um eine Scheinehe handelt. Weil arme Menschen zu dumm sind, aus Liebe zu heiraten. Also es ist ganz klar, dann bist du nur für die Bezahlung. Und das ist sehr bitter, wenn man sich das auch mal im Detail anguckt, was alles in diese Checklisten sind, diese Kriterien.
Binationale Ehen in Deutschland zu schließen, ist nicht immer einfach. Die Paare haben mit vielen Hindernissen zu kämpfen. Aber mit der richtigen Vorbereitung kriegt Mensch eine binationale Ehe durch. Es gibt aber nicht den einen Fahrplan.
Je nachdem, was für eine Konstellation ist, muss man gegen verschiedene Ismen irgendwie anarbeiten. Das Herkunftsland der nicht-deutschen Person macht natürlich wahnsinnig viel aus. Es ist deutlich einfacher, als Australierin die Niederlassungserlaubnis in Deutschland zu erlangen, als für einen Menschen, der aus Mali kommt. Also wenn ich eh schon keine Chance habe, anders legal in Deutschland zu sein, dann wird das natürlich auch in dem Fall nicht einfacher. Also das lässt sich nicht verallgemeinern, aber es gibt so ein paar Eckpunkte, an denen man sich langarbeiten kann, wenn man dann sehr gerne heiraten möchte. Genau dafür gibt es dieses Sien, 7 verschiedene Sprachen in einem Sien. Und das beschäftigt sich mit genau diesen Fragen, diesen Eckpunkten. Es geht dann zum Beispiel um Fragen wie, mache ich mich schaffbar? Also Pierre hat gesagt, es gibt dieses Wort Scheinehe in keinem einzigen deutschen Gesetzestext. Wie kann denn was nirgendwo gesetzlich festgehalten ist, dann überhaupt eine Straftat sein? Die Scheinehe an und für sich ist es auch nicht. Es ist das vermeintliche Lügen beim Amt, dieses erschleicht durch einen Lüge erschlichenen Aufenthaltstitel oder die Beihilfe dazu. Aber gibt's okay, sagen wir jetzt nicht unendlich viele Fälle, wo da jemand für belangt worden ist. Also das die einzigen wenigen Fälle ist eigentlich, wenn die deutsche Person snitcht. Ansonsten ist das uns sehr schwer, das nachzuweisen, weil es ist ja nirgends definiert. Und es ist schwierig, das Gegenteil von etwas nicht definiertem zu beweisen von dieser ehelichen Ehegemeinschaft.
Es geht auch um die Frage, wen soll ich heiraten? Kenne ich überhaupt Menschen, die dringend einen Aufenthaltstitel brauchen?
Und wenn ich jemanden kenne, der einen Aufenthaltstitel braucht, bewege ich mich in den falschen Kreis.
Queer heiraten oder nicht queer heiraten?
Es gibt sehr viele gute Gründe, um queer zu heiraten. Zum einen führt es oftmals zu einer Implosion der Gehirne von ausländischen Mitarbeitenden, weil also es passiert ja alles auf einmal, deutsch, nicht deutsch, im Zweifel zwei unterschiedliche Hautfarben, irre, solche Sachen. Und dann auch noch queer und es wird einfach unendlich schwer für die zu bemessen, also an welchen Heinz-Rühmann-Film-Standard soll ich denn jetzt diese Ehe werden? Wieder schwierig, komm, ich mache jetzt einfach hier Stempelwurf. Was in Städten wie Berlin auch super gut funktioniert, ist einfach mal mit der Antidiskriminierungsstelle drohen. Das ist in Berlin ziemlich stark aufgestellt, da macht das einen großen Unterschied. Kinder in der Ehe auch besser, wenn zwei Frauen verheiratet sind, weil Deutschland ja scheiße ist und Ehefrauen ihre eigenen Kinder immer noch adoptieren müssen. In der Schutzehe dann auch etwas, was es einfacher macht, weil bei einer Ehe zwischen Mann und Frau ist der Ehemann automatisch der Vater des Kindes und sagen wir ehrlich, ein bisschen schwierig, dann in so einer politischen Ehe zum Amt zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt aber diesen Ehemann aberkennen als den Vater meiner Kinder. Also da zwei Frauen, die heiraten, auch eine gute Sache.
Ganz wichtige Frage. Was ist und was macht das Supportnetzwerk?
Wir verstehen eine Schutzehe als ein politisches Unterfangen und es sind niemals nur zwei Leute alleine, die diese Ehe eingehen. Auf dem Papier natürlich klar, kann das nur zwei sein, aber es braucht mehrere Menschen, die diese Ehe und die ganze Verantwortung, den ganzen Scheiß gleichermaßen mittragen. Also angefangen mit diesem Papierkram organisieren, die Kohle zusammenkriegen, aber auch wenn Streitigkeiten oder sonst irgendwelche Probleme, ob jetzt zwischen dem Paar sind oder auch die Eheleute individuell haben, dass das niemals zwischen diesem Paar alleine steht.
Auch Machtungleichgewicht ist ein großes Thema.
Selbst wenn man das sagen, wir gehen hier gleichberechtigt rein, wir gehen hier nicht gleichberechtigt rein. Die Person mit dem deutschen Pass hat immer unglaublich viel mehr Macht als die Person, die noch auf die Niederlassungserlaubnis oder die deutsche Staatsangehörigkeit wartet. Und das kann ganz schnell ganz, ganz gefährlich werden. Auch da ist wieder das Supportnetzwerk, was wichtig wird, bei potenziellen Streitigkeiten dazwischen stehen zu können.
Manche schaffen es erst gar nicht nach Deutschland. Da kann es die einzige Möglichkeit sein, sie im Ausland zu heiraten und dann rüberzuholen. Leider auch sehr schwierig in der Umsetzung.
Sehr viele dieser Visa-Anträge würden von den Betroffenen selbst irgendwann zurückgezogen, weil es so lange dauert, bis die bewilligt werden. Dann gibt es noch so eine Hybridlösung. Es gibt ja Leute, die zumindest für eine kurze Zeit legal nach Deutschland einreisen dürfen. Die können dann auch einfach mal ihren Pass verlieren. Das dauert ja auch mehrere Wochen oder sogar Monate, bis man einen neuen Pass bekommt. In dieser Zeit hält man sich legal in Deutschland auf und es ist auf jeden Fall genug Zeit, um sich zu verlieben und auch meine Eheschließung anzumelden. Also das für die Leute, die rein dürfen, wenn auch nicht lange, ist das eine der Möglichkeiten.
Was passiert eigentlich nach der Heirat? Wie lange geht das und wie intensiv ist dieses Spiel, das Mensch da spielen muss?
Wir haben versucht, so viele wie möglich davon zu beantworten. Und für Menschen, die ein bisschen mehr Interesse daran haben, die Anwältin hat gesagt, ich soll nicht sagen DIY oder Workshop, aber es gibt eine Möglichkeit zur weiteren Informationsbereitstellung für Leute und Gruppen, die konkreter darüber nachdenken, Schutz in einzugehen. Also ich betreue keine individuellen Ehen. Das wäre auch nicht schlau, wenn die mit mir in Verbindung stehen. Aber wenn Leute nochmal sich intensiver in einer vielleicht auch schon bestehenden politischen Gruppe damit auseinandersetzen wollen, dann sprecht mich gerne an und dann können wir schauen, wann, wo und wie wir das organisieren können, damit es am Ende auch eine geile Party gibt. Denn das ist ganz, ganz wichtig beim Ganzen, auch wenn ich versucht habe, das juristische Thema mit meiner sehr guten PowerPoint-Präsentation ein bisschen zugänglicher zu machen, aber es ist ein scheiß ernstes Thema, was mit jedem Tag in diesem scheiß Deutschland wichtiger wird. Es geht um das Recht zu kommen, zu bleiben und zu gehen und eine Abweise- und Abschiebepolitik, die so viele Menschen tötet und wo wir eine Möglichkeit haben, ganz konkret was gegen zu tun. Es ist natürlich dann kein Massenphänomen. Aber es hat immer die Option, einen Schneeballeffekt zu generieren. Denn sobald der geschehen ist, können beide ja wieder heiraten. Was auch ziemlich geil ist, um dieses Privileg auch einfach mal in eine andere Community reinzugehen. So, dass ich obermoralische Einwandkartoffel sind gar nicht mich mehr dafür braucht, das möglich zu machen. Es gibt auch viele Communities, die da sehr, sehr gut darüber informiert sind, wie man Eheschließung dafür nutzen kann. Und wenn wir das dann noch mehr Communities reintragen können, das ist eigentlich sogar der Zug. Ich glaube, das wäre natürlich am besten. Und ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass ihr alle ganz viele Ehen unterstützt. Hochzeitspartys, Scheidungspartys. Leute, die Möglichkeiten sind schier endless. Wir haben schon das Venue. Ja, wir brauchen jetzt noch ein paar Paare. Ich danke euch.
Den Vortrag in gesamter Länge könnt ihr demnächst im Feed des Anarchistischen Radio Berlin hören. Also, falls noch nicht getan, abonniert unseren Podcast. Das mehrfach angesprochene Scene findet ihr in den Shownotes.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Willkommen zu einer neuen Runde von Wo herrscht Anarchie? Eurer sagenumwobenen Reise durch den deutschsprachigen Blätterwald auf der Suche nach den widerspenstigen Charakteren, den direkten Aktionen, den poetischen Anleitungen zum Widerstand. Kurzum, zum Wirken der Anarchie in all ihren Facetten. Denn wo herrscht die Anarchie? Überall. Auf schwerin.news finden wir gleich einen herrlichen Artikel. Betitelt ist er mit
Anarchie auf dem Marienplatz vor laufenden Kameras.
Was ist passiert? An einem Fenster wurde ein Graffiti angebracht.
Nach einer Vorortbetrachtung handelt es sich dabei um ein kleines A im Kreis. Ein Zeichen, das allgemein als Anarchiesymbol bekannt ist und häufig der linken bzw. autonomen Szene zugeordnet wird.
Soweit so normal. Warum kommt das überhaupt in die Zeitung?
Bemerkenswert ist der Tatort. Nur 5 Tage nach ihrer offiziellen Eröffnung ist die neue Polizeistation am Schweriner Marienplatz Ziel einer Sachbeschädigung geworden. Der Marienplatz gilt als einer der am dichtesten videoüberwachten Bereiche der Schweriner Innenstadt.
Aha, da hat also jemand postwendend die Einweihung dieser Polizeifiliale kommentiert. Und die Zeitung kommentiert das wie folgt.
Dass nun trotz Wache vor Ort und Video-Echtzeitübertragung ins Revier eine Schmiererei direkt dort angebracht wurde, ist zum einen natürlich dämlich, aber zeigt auch die Grenzen der Überwachung des Marienplatzes auf.
Das ist mal ein erstaunlich selbstkritischer Hinweis, wenn auch die Überwachung an sich nicht in Frage gestellt wird. Es gibt also noch viel Luft nach oben, hoffentlich auch für die sprayende Person. Wir bleiben im öffentlichen Raum und im hohen Norden. Die Kieler Nachrichten berichten zum Thema
Anarchie um Nazistraße in Kronshagen. Schilder einfach überklebt.
Na, das ist ja mal eine Überschrift. Nazistraße? Was geht denn da? Es geht um die Bürgermeister-Drews-Straße in Kronshagen. Wer ist jedoch dieser Bürgermeister Paul Drews? Er war sowohl während der Nazizeit als auch in der Nachkriegszeit Bürgermeister der Gemeinde. Leider hat sich dann aber herausgestellt, dass er selber eifriger Nazi war. Auf der Website der Gemeinde heißt es,
er forcierte viele Projekte, die vordergründig dem Gemeinwohl dienten, gleichzeitig aber die Einbindung des gesamten Alltagslebens in nationalsozialistische Strukturen bewirkten und die Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts förderten.
Aus diesem Grund ist ihm die Ehrenbürgerehre symbolisch aberkannt worden und es sollte auch seine Straße umbenannt werden. Alles bereits beschlossene Sache. Doch manche sehen da kein Problem und haben dagegen geklagt. Damit kommen wir zurück zum Artikel der Kieler Nachrichten. Dort heißt es,
über Nacht wurde die Bürgermeister-Drews-Straße in Kronshagen doch zur Kranichstraße. Allerdings aufgrund einer nichtamtlichen Aktion.
Ach so, Anarchie also. Klar, anarchische Aktionen fokussieren sich dieser Tage verständlicherweise auf entschiedene Akte des Antifaschismus. Damit gehen wir ganz in den Süden zur Süddeutschen Zeitung. Diese fackelt nicht lange, denn bei ihr geht es darum,
wie Anarchie die Literatur belebt.
Und der Untertitel weist bereits darauf hin, was zu erwarten ist.
Wie kann Literatur Regeln unterlaufen und Wissen vermitteln, ohne unter Ideologieverdacht zu geraten? Darauf sucht Theresia Enzensberger in einer Poetikvorlesung an der LMU München Antworten.
Die Autorin Enzensberger, die einen historischen Roman und einen dystopischen Science-Fiction-Roman veröffentlicht hat, beginnt ihren Vortrag mit einer Geschichte zur Pariser Kommune. Dort versuchte nämlich Elisabeth Dmitriev, die Ideen aus dem Roman »Was tun?« eines russischen Schriftstellers in Form einer ersten Gewerkschaft für Arbeiterinnen umzusetzen. Entsprechend führt die Süddeutsche aus.
Enzensberger beschäftigt die Frage, wie Autoren einem Ideologieverdacht entgehen und ihre Bücher vielleicht sogar subversiv mit Wissen spicken können. Wenn etwa Helene Hegemann im Roman Striker ausführlich beschreibe, wie man einem Angreifer den Oberarm bricht, oder wenn sie selbst in einer Erzählung das Rezept für eine Abtreibungspille wiedergebe, dann fällt diese praktische Wissensvermittlung für Enzensberger unter anarchistische Didaktik.
Das wiederum klingt ganz hervorragend, auch wenn von manchen Kreisen, Rechte sind gemeint, dieser Ideologievorwurf einzig und allein als Waffe und erstaunlich selten bei sich selbst angewandt wird. Spannend, mit Verweisen auf Ursula K. Le Guin und allerlei andere Themen ging es dann weiter. Zum Schluss bleibt im Artikel nur eine Frage offen.
Was man sonst noch von diesem Abend mitnehmen kann? Enzensbergers Antwort auf diese letzte Diskussionsfrage ist jedenfalls erwartbar. Das sollen alle selber entscheiden, herrschaftsfrei.
Das können wir nun voll und ganz unterstreichen.
Und schon sind wir am Ende der Rückschau angekommen. Fragen und Feedback lesen wir gerne. Unsere Kontaktadressen findest du in den Shownotes. Nochmal zur Erinnerung, wir suchen Verstärkung. Also hoffentlich bis demnächst. In jedem Fall senden wir aber nächsten Monat wieder. Bis dahin, macht's gut!